Wenn wir jetzt nicht schaffen, uns zu organisieren, dann vermüllen wir dort oben den Orbit vielleicht unwiderruflich. Das heißt, es passiert bereits was. Was uns aber fehlt, sind internationale bindende Richtlinien. Weil wenn einzelne Firmen sich vorbildlich verhalten, kann das zu ihrem Nachteil werden, dadurch, dass es eben, wie gesagt, dann teurer wird, ein Satellit, und dann hat man vielleicht einen Wettbewerbsnachteil. Was wir uns also wünschen, ist, dass, aber das ist ein bisschen utopisch, dass man sich weltweit auf Regeln einigt, die alle Space Nations erfüllen müssen.
Salon 5.
Hi zusammen. Was würde passieren, wenn es immer mehr Müll im Weltraum geben würde? Dieser Frage gehen wir heute mit Charlotte auf den Grund. Möchtest du dich vielleicht einmal kurz selber vorstellen, wer du so bist und was so deine Arbeit ausmacht?
Ja klar, gerne. Also mein Name ist Charlotte Buick. Ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und habe Luft- und Raumfahrttechnik in Berlin studiert. Und dann habe ich in Großbritannien promoviert zu dem Thema Orbitaldynamik und Anwendungen dafür, unter anderem im Bereich Weltraumschrott. Ich arbeite jetzt schon seit über 10 Jahren in der Industrie bei der Firma OHB System. Das ist eine große Firma, die Raumfahrt Systeme entwickelt, Satelliten zum Beispiel, und bin mittlerweile hier die Abteilungsleiterin für die Abteilung Weltraumsicherheit und Weltraumwissenschaftsmission in der Vorentwicklung. Und was ich da so mache, ist, wir entwickeln neue Weltraumsysteme, also neue Satelliten oder Observatorien im All, die entweder eben Wissenschaft betreiben oder die uns sicherer machen, zum Beispiel in der Asteroidenabwehr oder eben halt auch im Weltraumschrott. Ich leite außerdem das Weltraumschrott-Kompetenzzentrum bei OHB System, und da geht es genau um dieses Thema, nämlich wie können wir Schrott vermeiden und beseitigen, den Schrott, den es schon gibt.
Ja, super, da werden wir bestimmt heute auch noch mal mehr zu kommen. Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was Weltraummüll oder Weltraumschrott überhaupt ist?
Ja, klar, das mache ich gerne. Also seit den 60er Jahren sind wir als Menschheit dabei, Sachen in den Orbit zu schießen. Und nicht alles davon kommt auch von alleine wieder runter. Also wenn ein Objekt im Orbit sich befindet, dann ist es ja nicht, wie man so manchmal annimmt, einfach in der Schwerelosigkeit, sondern es ist permanent im freien Fall. Es bewegt sich also mit einer sehr schnellen Geschwindigkeit in etwa parallel zur Erdoberfläche und fällt dabei die ganze Zeit, aber weil es sich so schnell bewegt, fällt es niemals auf den Boden, sondern kreist um die Erde und ist halt in einem Orbit. Und wenn dieser Orbit hoch genug ist, dann ist er so weit aus der Atmosphäre heraus, dass er kaum gebremst wird. Und wenn er also nicht der Satellit aktiv irgendwie entfernt wird oder in seiner Bahn gestört wird, kann er da oben Jahrhunderte, Jahrtausende oder Zehntausende von Jahren bleiben. Das heißt, längst, wenn der Le Satellit schon längst wieder seinen Dienst aufgegeben hat, nicht mehr funktioniert, kaputt ist, eben Schrott ist, befindet sich das Material trotzdem noch dort oben. Und das ist der Fall. Also wir haben dort Mengen, Tonnen, Tausende, Zehntausende von Tonnen von Material, das wir in den letzten 70 Jahren ins All geschmissen haben, befördert haben, befindet sich immer noch dort oben und bewegt sich mit gigantischen Geschwindigkeiten. Also wir reden hier von Geschwindigkeiten um die 20.000 Stundenkilometer. Ja, relativ zueinander, teilweise eben auch auf Kollisionskurs. Und wenn solche Teile einschlagen, selbst wenn die noch so klein sind, generieren die riesige Wolken von Fragmenten. Und die Wolken haben wieder solchere Geschwindigkeiten, und es kann
Das heißt, es wird immer schneller quasi sozusagen.
es wird immer mehr, es wird immer mehr, und dieser hochenergetische Schrott, kinetische Energie, weil er sich so schnell bewegt, der löst eine Art Kettenreaktion aus, wobei ein Schrottteil ein anderes trifft, viele neue Schrottteile generiert, die wiederum auf andere treffen und so weiter. Und das nennt man das Kessler-Syndrom, nach dem Astrodynamiker Donald Kessler, der das damals das erste Mal sozusagen beschrieben hat und dem Namen gegeben hat.
Kann das denn gefährlich werden für die Erde jetzt zum Beispiel?
Ja, also es gibt zwei Risiken, die mit Weltraumschrott zu tun haben. Das eine Risiko habe ich gerade schon angesprochen, das ist, dass die Satelliten, also unsere funktionierenden Satelliten, bedroht werden können von dem Schrott, der da ist, also weil dort eben diese schnellen Partikel sich befinden. Das andere Risiko ist, dass es einen Einfluss auf uns auf der Erde haben kann. Also zum Beispiel große Objekte, die wieder eintreten, da kann es manchmal sein, dass diese nicht vollständig verglühen und daher noch Teile von diesen Objekten am Boden einschlagen. Und da könnten sie ja theoretisch auch Menschen oder Gebäude oder Infrastruktur treffen. Und ein anderer Aspekt ist auch, dass beim Wiedereintritt die Sachen, die ja verglühen, dann bilden sich chemische Compounds, also zum Beispiel, wenn Aluminium verglüht, dann oxidiert es, dann bilden sich Aluminiumoxide. Die wiederum werden an verschiedenen Stellen in der Atmosphäre abgelagert, also auch sehr hohen Atmosphärenschichten. Und da fehlt uns im Moment noch das Verständnis, was für Effekte das haben kann, auch auf unser Klima zum Beispiel. Da wird momentan auch stark dran geforscht, um das zu verstehen.
Das heißt, die Folgen sind eher für den Planeten jetzt allgemein gefährlicher als für den Menschen jetzt persönlich. Oder wie hoch sind da so die Risiken, dass das für den Menschen gefährlich werden kann, wenn sie, was soll man, oder du, sorry, wenn du
Ja,
da
du,
was drüber
gerne du.
weißt.
Also für den Menschen können wir es viel besser abschätzen, weil wir viel besser verstehen, was da passiert. Also wir können zum Beispiel, was wir immer machen, ist, wenn wir einen neuen Satelliten entwickeln, machen wir Analysen und simulieren, was passiert bei einem Wiedereintritt, welche Komponenten überleben. Und wenn wir feststellen, es überleben einige gefährliche Komponenten, dann würden wir den Satelliten so designen, dass er nicht einfach unkontrolliert irgendwo eintritt, sondern dass wir ganz kontrollierten Wiedereintritt machen über einem Gebiet, das nicht bewohnt ist, damit auf keinen Fall ein Mensch zu Schaden kommen kann. Es kann aber trotzdem noch passieren, dass Satelliten ausfallen und man die Kontrolle über sie verliert oder was anderes schiefläuft. Die Wahrscheinlichkeit, dass einem was passiert, also dass jetzt man jetzt selber persönlich von Satellitenschrott getroffen wird, ist super gering. Es ist viel geringer als viele anderen Gefahren, denen wir so täglich ausgesetzt sind. So also Beispiel Autounfall oder irgendwas anderes. Also das ist wirklich eine sehr, sehr exotische Gefahr. Aber trotzdem wollen wir natürlich nicht, dass die Raumfahrtindustrie irgendjemandem zum Verhängnis wird.
Ja, das stimmt.
Die Gefahr für die Atmosphäre und für unser Klima, die verstehen wir noch gar nicht so richtig. Wir arbeiten zusammen mit Klimaforschern an der Universität Kühlungsborn zum Beispiel, die Analysen machen. Und es ist einfach noch nicht wirklich abzusehen. Das ist auch das Gefährliche daran, ist also sozusagen das Unbekannte daran. Wir machen das jetzt schon seit Jahrzehnten und es hat bisher noch keinen großen Einfluss gehabt. Aber in der Zukunft sollen es mehr und mehr Satelliten werden. Also wenn man zum Beispiel anschaut, was Elon Musk plant, 42.000 Satelliten, das ist eine ganz andere Größenordnung als bisher.
Wie ist denn ungefähr jetzt so die Größenordnung im Vergleich?
Also es wurden, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wurden letztes Jahr mehr Satelliten gelauncht als in allen Jahren jemals zuvor.
Okay, das zeigt auf jeden Fall die Verhältnismäßigkeit relativ klar, glaube ich.
Also es gab früher vielleicht so ein paar hundert Satelliten und jetzt werden Tausende von Satelliten pro Jahr gelauncht für diese Megakonstellation. Und wie gesagt, eine von die Starlink-Konstellation soll irgendwann mal 42.000 Satelliten umfassen, was viel größer ist als alles, was es bisher gab. Und wenn, was wir eben nicht verstehen, ist, wie wird die, also gibt es vielleicht einen Impact, wenn die Masse einfach enorm mehr wird, also wenn wir von Größenordnung mehr Material haben, was wieder eintritt.
Das heißt, so dass dann dadurch der Weltraumschrott ja vermutlich auch noch mal höher wird. Und da würde ich dich gerne auch noch zu fragen, es gibt ja verschiedene Methoden schon oder in Erarbeitung Methoden, Weltraumschrott zu entfernen. Und wie das so konkret aussehen könnte. Und ich weiß, dass du da relativ weit führend in dem Gebiet auf jeden Fall bist. Deswegen, da kannst du mir
Na,
bestimmt was Interessantes zu erzählen.
nein, das würde ich so nicht sagen. Also ich habe mich mit meiner Doktorarbeit mit dem Thema befasst und habe auch eine Methode ausgearbeitet, wie man Solardruck benutzen kann, um Satelliten zu entfernen.
Kannst du
Aber
einmal vielleicht kurz erklären, was Solardruck ungefähr ist, sofern du das einfach für Leute, die gar nichts mit dem Thema am Hut haben, so, damit die das irgendwie verstehen können.
Das kann ich gerne versuchen. Also wenn wir Sonnenlicht, wenn Sonnenlicht auf eine Oberfläche fällt, dann ist das so, dass Photonen von der Sonne, das sind quasi Elementarteilchen, auf der Oberfläche abprallen. Und auf der Erde, wir kennen es alle, die Sonne scheint auf uns, das spürt sich nicht an wie ein Druck. Aber im All, wo es kaum andere Einflüsse gibt, ist das tatsächlich ein Druck, der messbar und spürbar ist. Und je größer die Oberfläche von einem Objekt, desto stärker ist das. So ein bisschen wie vergleichbar mit einem Segelschiff. Wenn du ein Motorboot hast ohne Segel, dann kannst du locker durch den Wind fahren. Wenn du ein großes Segel entfaltest, dann spürst du den Wind viel mehr. Und so funktioniert auch diese Methode. Also man hält einen Satellit, der sich da bewegt und kaum etwas von dem Solardruck mitbekommt. Und dann, wenn er sich aus dem Orbit entfernen soll, entfaltet er quasi ein großes reflektives Segel. Und dann wird er von der Sonne so in seiner Bahn gestört, dass das zum Wiedereintritt führt. Das ist jetzt aber eine sehr exotische Methode, die ich damals halt einfach studiert habe als mein PhD. Und seitdem wende ich hauptsächlich mein Wissen an, dass ich versuche, unsere Satelliten nachhaltiger zu gestalten, also die UAB-Satelliten zu verbessern, indem wir das aufnehmen, was sich in der was neu entwickelt wird, dass wir da auf dem neuesten Stand sind, dass wir besser verstehen, was die großen Probleme sind und dass wir eben permanent unsere Produkte verbessern. Aber ich würde nicht sagen, dass ich irgendwie führend bin im Bereich der Satellitenentfernung. Aber ich verfolge das natürlich total gespannt. Und ich würde sagen, meiner Meinung nach der oder auch allgemein anerkannt der beste Weg, dem Problem beizukommen, ist allererste Mal, dass man die Satelliten, die man jetzt noch hochschickt, dass man die schon so ausstattet, dass sie sich selber entfernen können. Also dass man gar nicht unbedingt etwas hat, was von außen kommt und einen Satelliten entfernt, sondern mehr, dass die Satelliten selber schon mal so ausgestattet sind. Dann hat man aber das Problem, dass es bereits jetzt viele Sachen dort oben gibt, die nicht mehr die Möglichkeit haben, sich selbst zu entfernen. Und da sollte man gerade die allergrößten Objekte und die gefährlichsten, also die, die zum Beispiel noch Treibstoff haben und explodieren könnten, oder die, die so groß sind oder in so einer gefährlichen Bahn sind, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Kollision kommen wird, die quasi, mit denen müsste man eine Art Docking-Manöver machen. Also man braucht einen Satelliten, der so eine Art Greif- oder Docking-Vorrichtung hat. Und dann dieses Objekt kontrolliert zum Wiedereintritt bringt.
Das heißt, dieser Schrott, sage ich mal, dass er dann sicher zur Erde gebracht wird. So als, das heißt, von den Methodiken her, die es gibt, um den Weltraumschrott zu beseitigen, kannst du die vielleicht einmal so kurz aufzählen, was diese Methodiken wären, die dir so bekannt sind oder schon angewendet werden tatsächlich?
Ja, also für die meisten Satelliten jetzt erstmal das eigene Deorbiting. Die allermeisten werden das mit dem eigenen Antriebssystem machen. Also einfach am Ende des Lebens, der Dienstzeit, einen Schub geben und wieder eintreten. Es gibt Satelliten, deren Antriebssystem reicht dafür nicht aus. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man andere Störungen nutzen kann. Eine hatte ich ja gerade angesprochen mit dem Solardruck. Man kann aber auch die Restatmosphäre nutzen. Das ist ähnlich, auch mit so einem Segel. Man kann auch das Erdmagnetfeld nutzen, indem man eine Art ein Leiter, also eine leitenden Draht, kann man sagen, entfaltet und darin einen Strom erzeugt und dann nutzt man die Lorentzkraft, die dadurch entsteht. Also das sind so die gängigsten für das eigene Entfernen. Wenn man einen anderen Satelliten entfernt, nutzt man eigentlich ähnliche Methoden für den Antrieb, aber dann kommt noch was dazu, nämlich das Rendezvous und Docking, also dass man den Satelliten erkennt, dass man sieht, wie bewegt er sich gerade, dass man sich mit dem verbinden kann, dass man den möglicherweise enttaumeln kann, wenn der am Taumeln ist, also dass man den wieder so bekommt, dass er sich im Orbit ruhig oder eine bestimmte kontrollierte Lage hat. Und
Ja.
dann nutzt man eben Antriebssystem zum Beispiel, um ihn zu entfernen.
Wir haben jetzt ja auch eher nochmal über darüber gesprochen, wie man die jetzt entfernen könnte. Du hast ja gerade eben auch schon kurz erzählt, dass es ja die Möglichkeit gibt, dass die einfach in die auf die Erde wieder eintreten und quasi entweder ganzen oder verglühen. Und wie sieht das da so aus? Ist das für die Zukunft denkbar, dass das öfter ist, dass das generell öfter so gemacht wird, oder wie sieht da so der aktuelle Stand ungefähr aus?
Also aktuell ist das das Mittel der Wahl. weil wir im Moment noch keinen Grund dazu haben, anzunehmen, dass es nicht machbar ist. Aber wie gesagt, die Forschungen laufen ja, um zu gucken, ob wir uns das auch in Zukunft noch leisten können. Einfach um besser zu verstehen, dass wir keinen großen Fehler hier begehen und dass es nicht vielleicht mit mehr Material größere Schwierigkeiten gibt. Andere Sachen, die wir uns anschauen, also es gibt einen Orbit, der heißt geostationärer Orbit und der ist besonders wichtig für uns, weil es ist ein einzelner Orbit, der diese spezielle Eigenschaft besitzt, dass der Satellit, der in dem Orbit ist, sich mit der gleichen Geschwindigkeit um die Erde bewegt, wie die Erde sich um die eigene Achse dreht. Das heißt, in 24 Stunden macht er genau eine Umdrehung. Und das führt dazu, dass er von der Erde aus gesehen, von der Oberfläche, immer still im Himmel steht. Darum auch geostationär. Und das ist ein ganz wichtiger Orbit für zum Beispiel Fernsehen oder Telekommunikation oder auch Wetterbeobachtung. Und der ist also sehr beliebt, der ist auch sehr voll, der ist sehr dicht bepackt und der ist so weit weg von der Erde, nämlich 36.000 Kilometer, dass man von dort nicht sehr, also müsste man sehr viel Treibstoff aufwenden, um wieder einzutreten. Darum gibt es für den Orbit die spezielle Regel, dass man ein sogenanntes Graveyarding macht. Das heißt, man hebt den Satellitenorbit um einige hundert Kilometer an und darüber befindet sich quasi eine Art Schrottgürtel. Also der geostationäre Orbit ist voll mit operierenden, also funktionstüchtigen Satelliten. Und dann hunderte Kilometer drüber beginnt auf einmal ein Gürtel aus Schrottsatelliten. Und eine Idee, die wir uns anschauen, ist, kann man das Material, was sich dort schon befindet, nicht wiederverwerten? Also eine Art On-Orbit-Recycling machen. Kann man zum Beispiel Material wie Aluminium, was dort ist, wiederverwerten, indem man daraus 3D-druckbares Material generiert oder sowas. Denn jedes einzelne Kilogramm, was wir in den Orbit befördern, kostet alleine durch den Raketenstart schon mal sowas wie 50.000 Euro extra, weil es so viel Energie braucht, um es überhaupt erst in den Orbit zu bringen.
Ist denn, wie viel kostet denn so grundsätzlich dieses Beseitigen von Satelliten? Zahlt man da eher drauf? Oder also so im Vergleich von, ich sag mal, man auf der einen Seite, man beseitigt die Satelliten, das heißt zerstört sie, oder man lässt sie wieder eintreten, was ist da kostspieliger?
Genau, also das Zerstören funktioniert nicht, weil das Material ist weiterhin dort. Selbst wenn man ihn, sagen wir mal, explodieren lässt, ist es sogar noch schlimmer, weil man
Weil
dann noch
es
mehr
kleiner
Fragmente
dann wird.
generiert.
Ah,
Ja,
okay.
genau. Aber die haben weiterhin die gleiche kinetische Energie und die sind weiterhin dort oben. Wenn die günstigste Methode ist, seinen Satelliten aus eigener Kraft wieder eintreten zu lassen, dafür benutzt man einfach das Antriebssystem, was man sowieso schon dabei hat. Aber man muss halt mehr Treibstoff mitnehmen. Und man muss unter Umständen auch ein stärkeres Antriebssystem haben. Also es kann sein, dass das Design dadurch beeinflusst wird, sodass der Satellit generell ein bisschen teurer wird. Vielleicht, sagen wir mal, 10% teurer oder so. Wenn man das nicht macht oder das nicht klappt, wenn man dann einen zweiten Satelliten bauen muss, der den ersten entfernt, das ist wesentlich teurer. Die Kosten dafür gehen auf jeden Fall in die mehrstelligen Millionen für so eine Operation.
Du hast jetzt ja auch nochmal erzählt von verschiedensten Methoden und allem. Was würdest du dir denn für deinen Forschungsbereich, alles um Weltraumschrott, sage ich jetzt mal, wünschen, was sich da tut, was vielleicht auch von der Sicht auf den Bereich, von der Aufmerksamkeit, von den Leuten, die jetzt vielleicht nicht so da drin sind, was wäre dir da wichtig, was sich da tut?
Also was sich bereits tut, ist, dass wir jetzt gerade viel Aufmerksamkeit bekommen und dass es auch ein wirkliches Moment gibt, einen Impuls aus Industrie, aus der Wissenschaft, aus den Institutionen, sich zusammenzutun und zu sagen, wir müssen dieses Problem aktiv angehen, weil wir eben wissen, es ist gerade ein Umbruch. Wir haben ja, wie gesagt, diese Megakonstellationen und wenn wir jetzt nicht schaffen, uns zu organisieren, dann vermüllen wir dort oben den Orbit vielleicht unwiderruflich. Das heißt, es passiert bereits was. Was uns aber fehlt, sind internationale bindende Richtlinien, weil wenn einzelne Firmen sich vorbildlich verhalten, kann das zu ihrem Nachteil werden, dadurch, dass es eben, wie gesagt, dann teurer wird, ein Satellit, und dann hat man vielleicht einen Wettbewerbsnachteil. Was wir uns also wünschen, ist, aber das ist ein bisschen utopisch, dass man sich weltweit auf Regeln einigt, die alle Space Nations erfüllen müssen oder sich dazu verpflichten, die zu erfüllen, sodass es nicht dazu kommt, dass die einen sich dann versuchen, vorbildlich zu verhalten, aber dann auf der anderen Seite ja weiterhin rücksichtslos agiert wird.
Das klingt mir relativ ähnlich zu Klimathematiken.
Es hat sehr viele Parallelen, ja, wirklich.
Aber dann danke ich dir auf jeden Fall deine Zeit und Mühe fürs Erklären bei allen Sachen. Sehr schön, dass du da warst. Und falls ihr noch mehr übers Weltall und alles, was dazugehört, erfahren wollt, wir haben aktuell unsere Weltallwoche, wo wir auf Instagram und TikTok viel posten. Da heißen wir Salon 5-. Und vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal Dank an dich, Charlotte.
Sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal.
Mission Klima. Salon 5.